Nordwestradio. 2:01.
Wer heute an Syrien denkt, hat Bilder vom Krieg im Kopf. Wer die vor kurzem erschienene Erzählung Café Dunya liest, sieht die syrische Hauptstadt Damaskus vor sich, wie sie früher einmal war. Ein Damaskus der engen Gassen, der Tee- und Kaffeehäuser mit den Wasserpfeifen und Geschichtenerzählern. Und vergisst 127 Seiten lang die ganz realen Schrecken. Das ist eine Entführung, ganz nach unserem Geschmack. Und der Entführer ist bei uns, den heißen wir herzlich willkommen. Der Schriftsteller, Journalist, Übersetzer und Herausgeber Suleiman Taufik ist da.
Ja, guten Tag.
Als Sie die Erzählung Café Dunya geschrieben haben, konnten Sie die Gedanken an die Zustände in dem Land, in dem Sie aufgewachsen sind, richtig vergessen? Oder ja, sind die Ihnen vielleicht nochmal richtig an die Nieren gegangen, weil Sie den Kontrast so stark empfunden haben zwischen Frieden und Krieg?
Ich war sehr traurig über die Geschichte, was jetzt in den letzten 5 Jahren passiert, und voller Sorgen. Und ich wollte diese Sorgen und diese Probleme vergessen. Und ich wollte wieder ein Hommage an meine liebe Stadt Damaskus, die ich wirklich sehr liebe und schöne Zeiten dort als Kind, als Jugendlicher erlebt habe, etwas schenken. Und das habe ich diesen Roman geschrieben.
Sie haben Ihre Kindheit und Jugend in den 50er und 60er Jahren dort verbracht. Wenn Sie sich jetzt für einen Moment zurückerinnern, vielleicht in das Jahr 1965, da waren Sie 12 Jahre alt. Was würden Sie jetzt um kurz nach 1 Uhr mittags machen? Würden Sie auf dem Rückweg von der Schule nach Hause sein? Würden Sie schon spielen? Würden Sie lesen?
Meine Schule war in der alten Stadt von Damaskus, in Babtuma. Das ist ein bekanntes Viertel. Da wohnen hauptsächlich Christen, aber das ist ein Viertel, wo beliebt ist, viele Kneipen, viele Restaurants, viele Geschäfte, enge Gassen. Und da werde ich jetzt durch diese Gassen laufen und die Leute angucken. Und das war damals so, das ist nicht nur Schulen für Jungs, sondern auch für Mädchen. Und dann haben wir immer etwas gewartet, bis die Mädchen rausgekommen sind. Und dann haben wir mit denen geflötet. Und das war das Flöten anders als hier. Das war so immer von Weitem her kokettiert mit den Augen, mit den Blicken, ein bisschen lächeln, ein bisschen etwas Schönes zu sagen und dann langsam nach Hause zu gehen. Und meine Mutter wartete auf mich und auf anderen Geschwister, damit wir zum Mittags zusammen essen.
Welche Erinnerungen Suleiman Taufik noch mit dem friedlichen Syrien von früher verbindet und was ihn mit Blick auf die aktuelle Lage beschäftigt, darüber wollen wir heute bei 2:01 ebenso sprechen wie über sein Schreiben und sein Leben als Schriftsteller zwischen den Sprachen. Ich bin Katrin Krämer, schön, dass Sie dabei sind. Suleiman Taufik ist heute zu Gast bei 2:01. Seit 1971 lebt er in Deutschland, aber aufgewachsen ist er in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Ihre Mutter und Ihre Geschwister leben ja noch da. Daher haben Sie einen engen Kontakt. Wie bekommen Sie den? Können Sie telefonieren?
Ja, dort lebt noch meine Mutter und eine Schwester. Die leben zusammen im Elternhaus. Dann habe ich noch 2 Brüder mit ihren Familien dort. Die anderen Geschwister sind schon außerhalb des Landes, sind welche nach Deutschland gekommen, nach Frankreich, nach Amerika, nach Abu Dhabi. Auf jeden Fall zerstreut in der Welt. Und ich telefoniere mit meiner Mutter fast jede Woche 2-3 Mal, je nachdem. Und ich bekomme viel von ihren Sorgen und vor allem, was für eine Stimmung sie haben. Wenn ich anrufe, danach habe ich wirklich kein gutes Gefühl.
Nun wird Damaskus ja nicht bombardiert, wie zum Beispiel Aleppo, oder wir hören gerade, dass die Terroristen des sogenannten Islamischen Staats Städte im Norden besetzen, die Menschen sind da auf der Flucht. Das ist in Damaskus alles nicht so, aber was macht den Alltag schwierig für die Menschen?
Erstmal ist alles teuer. Ich will nur ein Beispiel bringen. Früher ein Euro hat 50 Lira wert. Heute ist 750 Lira. Und was meine Mutter an Rente bekommt, vielleicht reicht das für ihre Medikamente. Das ist zum Beispiel ein Problem. Ich versuche, etwas zu helfen, indem ich regelmäßig dort Geld schicke, damit die etwas kaufen kann, damit sie wirklich Heizungsöl kaufen kann im Winter. Im Winter ist es sehr kalt. Aber auch manchmal wird dort bombardiert, auch wo sie da wohnen. Fallen irgendwelche Raketen, irgendwelche Granaten. Und oft erzählt mir meine Mutter, Heute sind zwei Jungs gestorben, die sie kennt. Und sie ist sehr traurig. Auf anderer Seite sagt er mir manchmal, Gott sei Dank, dass ihr weit weg seid, obwohl ich wirklich sehr viel Sehnsucht zu euch habe.
Hätte es eine Möglichkeit gegeben, sie hierher zu holen nach Deutschland? Würde sie sich das auch vorstellen können überhaupt?
Ja, ich habe auch ein Visum für sie besorgt, aber sie kann nicht ausreisen, sie ist schwer krank. Und der Arzt hat gesagt, ich schaffe das nicht. Die muss nach Beirut fahren. Und die Fahrt nach Beirut dauert manchmal 8-9 Stunden. Das schafft sie nicht. Und in Beirut muss sie mit dem Flugzeug dann nach Deutschland kommen. Und das schafft sie nicht. Die ist wirklich sehr schwer krank.
Wie erlebt Ihre Schwester dieses Leben dort? Ist das ein ja auch täglicher Überlebenskampf seelischer Art, dass Ihre Mutter und Ihre Schwester versuchen, sich gegenseitig vielleicht zu stützen, sich Mut zuzusprechen, oder haben die den Glauben an den Frieden auch schon verloren?
Für meine Schwester ist wirklich sehr schwer. Erstmal, sie hat zwei Kinder. Ein Sohn von ihr ist hier in Deutschland. Den habe ich bei mir in Aachen aufgenommen. Das war wichtig für mich, dass die Jungs alle weg oder rausgegangen sind. Sonst musste ich zum Militärdienst gehen. Das war erstmal, was ich geschafft habe. Ich habe die wirklich geschafft, dass die alle rauskommen. Ne? Auf anderer Seite, für sie ist das unheimlich schwer. Sie hat keine Möglichkeit für Freizeit. Die gehen nicht mehr raus. Abends, wenn es dunkel ist, dann bleiben die alle zu Hause. Nicht mal zu Nachbarn gehen die, weil sie Angst haben, irgendwelche Granaten, die da runterfallen oder Splitter oder irgendwas. Und noch dazu, manchmal gibt es Entführungen, gibt es auch Überfälle, irgendwelche Banden, die dann die Situation ausnutzen. Ja. Das alles für die ist Alltag. Und meine Schwester sagte, ich fresse nur Beruhigungsmittel. Das ist interessant, meine Schwester hat eine Tochter, die arbeitet als Apothekerin und die erzählt immer, dass die meisten verkauften Medikamente im Moment in Syrien sind Beruhigungsmittel.
Wie ist das denn in der Nachbarschaft? Haben sich da Freundschaften auseinandergelebt? Ist das auch spürbar, dass untereinander die Stimmung feindlich aufgeladen ist?
Nein, im Gegenteil. Es gibt unheimlich große Solidarität untereinander. Aber auf anderer Seite sind viele weggegangen. Das heißt, plötzlich die Häuser, die Wohnungen sind leer. Und meine Mutter erzählt ihr, viele ihrer Freundinnen oder Verwandten auch sind weg. Und das ist, was die wirklich das Leben schwer macht.
Wir haben es kurz angesprochen, Ihr neues Buch, die Erzählung Kaffedunia, erzählt von der alten, friedlichen Stadt Damaskus, von all ihren Farben und Gerüchen und Atmosphären. Würden Sie überhaupt eine Erzählung über die derzeitige politische Situation schreiben können, eine Erzählung oder ein Gedicht?
Nein, das ist schwer. Sehr schwer, darüber zu schreiben jetzt. Man braucht einen Abstand von der Situation. Und bis jetzt ist auch kaum Literatur erschienen in Syrien oder woanders über die Situation. Ich glaube, man braucht Zeit. Ich vergleiche das mit der Zeit damals im Zweiten Weltkrieg mit den Exilautoren, die Deutschland verlassen haben, konnten auch nicht direkt über ihre Situation schreiben. Erst mal später, als die zurückgekehrt sind. Und so sehe ich das auch vielleicht in Syrien.
Viele Ihrer Gedichte, Süleyman Taufik, finde ich sehr poetisch. Es gibt wunderschöne, sehr romantische, sehr verträumte und erotische Liebesgedichte. Die arabische Literatur ist ja durch die Poesie wirklich geprägt worden. Inwiefern fühlen Sie sich dieser Tradition, diesen Wurzeln verbunden?
Ja, die Araber lieben die Lyrik. Sie betrachten die Lyrik als ein Diwan der Araber überhaupt. Ja. Und mit dieser Tradition bin ich groß geworden. Wir haben immer, als ich dort gewohnt habe, immer Gedichte rezitiert, wenn wir zusammensaßen. Aber auch, wenn Leute bei meinem Vater abends saßen und haben Karten gespielt. Und die Unterhaltung war voll mit Gedichten. Wenn sie mal etwas erzählt haben und wollen das noch betonen, dann haben sie ein Gedicht rezitiert. Und mit dieser Tradition bin ich aufgewachsen. Aber mein Großvater auch, hat er immer Gedichte rezitiert. Oder kam jemand, hat Musik gespielt und dabei eigene Gedichte gesungen. Das war immer eine Situation, wo Lyrik vorhanden ist. Und meine Mutter hat mir manchmal Gedichte, wenn sie so wie Liebesgedichte an ihren Sohn, auch in Form von Lyrik gesagt und zum Ausdruck gebracht.
All das klingt an in Ihren Gedichten, in Ihren Erzählungen. Und vor gut 45 Jahren sind Sie nach Deutschland gekommen. Wie Sie das Leben in einer neuen Sprache vielleicht verändert hat, darüber sprechen wir gleich. Deutschland ist unserem 2-nach-1-Gast längst zur Heimat geworden. 1971 ist Süleyman Taufik hierher gekommen, um zu studieren. Als Sie weggingen von zu Hause, da dachten Ihre Eltern, Sie wollten hier Medizin studieren, oder?
Ja, ich bin der älteste Sohn und man hat sich gewünscht, dass der ältere Sohn ist, was besonders wird und meinten, besonders ist Arzt oder Ingenieur. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte eigentlich etwas anders studieren. Ich war fasziniert von Europa. Ich wollte nach Europa. Meine Mutter hat mir erzählt, als du schon 10 Jahre alt hast, du zu mir gesagt, eines Tages werde ich von hier weggehen. Und sie hat gefragt, ja, wohin? Nach Deutschland? Ich wusste das nicht. Die hat mir später erzählt. Und habe ich ihr damals gesagt, ja, ich werde irgendwo hin und dann werde ich dich zu mir holen und du wirst mich besuchen. Und tatsächlich hat mich 4-mal besucht in Deutschland. Und dieser Traum, vielleicht war ein Traum von ihr. Und die hat mir den Auftrag gegeben, so denke ich heute. Und meine Mutter ist eine Frau, die wirklich sehr ästhetisch ist. Die mag so Kunst und Literatur und so. Und die hat mir immer sowas unterstützt und von ihr habe ich viel bekommen. Und sie kam auch nach Deutschland und die fand Deutschland fantastisch. Die liebt Deutschland wirklich, weil sie hier hat gesehen, genauso vielleicht ihr Traum. Ich weiß es nicht. Ich denke, sie hat mir diesen Auftrag gegeben.
Aber was war in Ihrem Kopf? Warum wollten Sie denn weg aus Damaskus? Immerhin eine Stadt, die Sie ja wirklich auch sehr geliebt haben und lieben.
Es war für mich etwas eng auch, muss ich sagen. Ne? Diese soziale Kontrolle und immer die Familie und immer zusammen. Das heißt, als Person, als Individuum hat man keinen Platz. Ja, nur immer die Gruppe ist wichtig und das wollte ich auch nicht. Irgendwann war für mich zu viel. Und dann kam die Zeit, wo Stone und die Beatles, dann habe ich Camus, der Fremde, gelesen, Sartre. Dann haben wir diese ganzen Leute gelesen und waren fasziniert. Ich war fasziniert auch von der Studentenbewegung in Europa. Und darüber habe ich viel gelesen und welche Freiheiten sie haben, vor allem die sexuelle Freiheit, die Liebe, das ist für uns da, dort ist nicht so einfach. Wir müssen etwas heimlich immer machen, was die Liebe betrifft. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss das, diese Freiheit erleben. Und ich kam nach Berlin damals und ich fand diese Welt ganz wunderbar für mich. Ich war so begeistert, dass ich gesagt, hier möchte ich leben. Und ich muss Ihnen sagen, sofort habe ich in einer Wohngemeinschaft gelebt. Ja, ich kann Ihnen auch Geschichten darüber erzählen, darüber, wie ich das da
Sie gucken so verschmitzt, dass ich das Gefühl habe, wir sollten Sie unbedingt eine Geschichte erzählen lassen.
Ja, ich wohnte in einer Wohngemeinschaft, da kamen meine Eltern zu mir zu Besuch und wir lebten in 2 Etagen, Frauen und Männer. Und kamen sie abends aus Syrien, kamen vom Flughafen und sind die ins Bett, die waren müde und am nächsten Tag sind die früh aufgestanden, dann hat meine Mutter Kaffee in der Küche gemacht und mit meinem Vater zu trinken. Plötzlich kam eine Frau, die Mitbewohnerin war, sie war in Unterhose und das war für meinen Vater unheimlich ein Schock, der ist verschwunden sofort und ich bin aufgewacht und in die Küche gegangen und sah meine Mutter am Lachen, da sagt, was ist los? Und dann hat mir die Geschichte erzählt. Was hat sie meiner Mutter gemacht? Die hat die Frau zum Kaffee eingeladen.
Also ihre Mutter hat das sehr sportlich genommen, die fand das okay. Und ja. Ihr Vater, kam der nochmal wieder raus aus dem Zimmer in der Zeit seines Besuchs oder ist der verschwunden bis zuletzt?
Nein, nur da. Und er hat aber zu mir nichts gesagt, nur hat zu meiner Mutter, ja, wo lebt dein Sohn? Was macht er da hier?
Wann haben die denn eigentlich mitgekriegt, dass sie eigentlich ja einen geisteswissenschaftlichen Weg einschlagen?
Das war 1976.
Waren aber einverstanden dann damit.
Mein Vater war nicht so begeistert. Meine Mutter fand das so schön. Sagte, oh toll, mach.
Wenn wir nochmal an den Ort Ihrer Kindheiten zurückgehen. Sie sind in Beirut geboren und waren, glaube ich, auch nochmal später im Libanon im Kloster, weil es auch den Plan gab, dass Sie Priester werden wollten.
Den ich wollte vielleicht nicht, aber meine Eltern wollten das. Und ich war irgendwo doch begeistert, etwas anders zu machen. Ne? Das war in den Bergen vom Libanon, in Harissa. Und wir wohnten dort, das war unheimlich wunderschön, wirklich wie in der Schweiz, wirklich. Und da habe ich wirklich viel gelernt. Bin ich auch zu Theater, zu Musik, zu anderen Sachen gekommen.
Sie hatten noch in Damaskus eine erste Begegnung mit der deutschen Sprache. Und da spielte das Wort wunderbar eine Rolle. Was war so wunderbar, dass Sie dachten, das ist aber eine interessante Sprache?
Ja, das Wort wunderbar habe ich durch Zufall gehört. Das war ein Lied. Wir hatten einen Nachbar, der hat da immer so Schallplatten gespielt mit Chansons aus Europa. Und das war ein Lied, damals so lief wunderbar, wunderbar. Und ich dachte immer wunderbar, der Name eines Bars, wunderbar. Und irgendwann habe ich in der Altstadt von zwei, das war ein Ehepaar aus Deutschland, und hörte ich das Wort und habe ich gefragt, was bedeutet das? Dann haben wir erklärt, das bedeutet etwas, was Besonderes, ist Schönes. Oh ja, und dann kam ich nach Deutschland und das einzige Wort, was ich kannte, war wunderbar. Und da am Goethe-Institut wollte ich Deutsch lernen und da war eine Sekretärin, die hat meine Papiere bearbeitet und als die fertig war, wollte ich ihr etwas Schönes auf Deutsch sagen. Habe ich gesagt, du wunderbar. Und dann die Frau war irgendwie rot geworden und ich wusste nicht, was ich da gemacht habe, aber dann hat sie gelacht, laut gelacht und das war eine Entspannung. Und später traf ich sie im Flur und dann fragte mich, na, alles wunderbar? Dann habe ich gesagt, da habe ich ein bisschen Deutsch gelernt, habe gesagt, Sie sind wunderbar.
Das war ein schönes Ankommen, natürlich ein schöner Willkommensgruß und ein schönes Spiel schon mit der deutschen Sprache. War es denn immer so einfach, also wir sprechen von Anfang der 70er Jahre, als syrischer junger Mann nach Deutschland zu kommen. Das war natürlich nicht vergleichbar mit der Situation heute für syrische junge Männer, die als Flüchtlinge kommen. Aber wann war es auch mal schwierig? Wann hatten Sie Sehnsucht oder dachten, das ist hier vielleicht doch alles gar nicht so toll, wie ich mir immer erhofft habe?
Am Anfang, wir waren Exoten für die Deutschen. Das war, gab nicht so viel Syrer und wir waren irgendwie Exoten. Das heißt, wir sind gut begegnet. Man hat uns gefragt, ja, wo ist Syrien? Was ist Syrien? Was ist Damaskus? Man hat nie was davon wahrscheinlich gehört. Und später, ich lernte die deutsche Sprache, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass mir schlecht geht in Deutschland. Im Gegenteil, ich fand immer wunderbar, wirklich. Obwohl es manchmal hart war, ja, finanziell vor allem, weil meine Eltern konnten mir nicht so viel helfen. Ja? Ich muss arbeiten nebenbei. Aber das war für mich wunderbar, weil die Welt war offen für mich. Ich habe das Leben einfach genossen, ne? Und meine Freiheit vor allem. Niemand hat mich gefragt, was hast du gemacht, wohin gehst du, warum machst du das, warum ziehst du solche Klamotten an. Ich war allein und frei. Irgendwann war für mich die Situation, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich für mich da.
Und Sie waren nicht nur für sich da, sondern auch für die Literatur, für die Sprache. Sie haben wunderbare Gedichte und Erzählungen geschrieben und darum soll es hier gleich noch gehen bei uns bei 2 nach 1. Der Schriftsteller und Journalist Süleyman Taufik ist bei uns 1971 aus Damaskus nach Deutschland gekommen. Sie leben seit über 30 Jahren in Aachen. Was hat Sie denn in diese Stadt geführt und was hat Sie da gehalten?
Eigentlich, ich bin durch Zufall nach Aachen gegangen. Und Aachen war die erste Universität, die mir eine Zulassung gegeben hat. Und ich brauchte damals eine Zulassung, sonst hätte ich keine Aufenthaltserlaubnis mehr. Deswegen bin ich schnell nach Aachen gefahren. Und ich kam nach Aachen. An dem Tag, als ich nach Aachen kam, war Karneval. Ja? Und ich bin durch die Straßen gegangen erstmal auf der Suche nach einer Bleibe. Ich hatte nicht so viel Geld, um im Hotel zu übernachten. Und auf der Straße nahmen mich Leute mit, Mädchen, Junge, alles. Komm mit und feier mit. Und ich wusste nicht, was ist los hier. Dann bin ich mitgegangen und ich war 3 Tage, 3 Nächte mit ihnen zusammen. Ne? Und ich hatte auch eine Möglichkeit zu übernachten auch gleichzeitig. Ja? Und ich habe alles mitgemacht, habe ich getrunken, die haben gesungen, haben gesagt, sing mal mit oder sing mal auf Arabisch, habe ich ja versucht, auf Arabisch zu singen. Und das war wunderbare Zeit, wirklich. Und das war Aachen, habe ich gesagt, Aachen begrüßt mich jetzt auf ihre Weise. Und dann kam die Universität und da habe ich gedacht, ja gut, vielleicht bleibst du kurzer Zeit. Aber irgendwann fand ich Aachen wirklich sehr interessante Stadt und auch gemütlich. Und die Grenze zu Belgien und Holland hat mich auch fasziniert.
Wenn Sie sagen, da war gleich der Karneval und Sie haben das aber auch alles mitgemacht, das ist natürlich klasse, aber sind Ihnen bestimmt auch Codes, Rituale merkwürdig vorgekommen, oder? Was hat Sie denn befremdet?
Ja klar, es irgendwie war fremd für mich, aber ich hatte keine Abneigung gegenüber. Wissen Sie, ich komme aus einer Familie, die weltoffen ist. Und ich bin so laizistisch erzogen auch. Ja? Und die Christen in Syrien sind nicht nur eine religiöse Gemeinschaft, sondern eine kulturelle Gemeinschaft. Ja? Und wir haben auch in unserer Kindheit, auch als ich in Damaskus auch gelebt habe, gab keine Trennung zwischen Frauen und Männern. Ja, wir haben zusammen immer gefeiert, getanzt und so weiter. Deswegen war für mich nicht so befremdet, diese Situation. Aber trotzdem war für mich komisch. Ich habe gesagt, was feiern die? Was ist Karneval? Und dann bekam ich auch die Information, das hat mit den Katholiken zu tun. Und ja, ich habe gesagt, das ist komische Katholiken hier. Ich komme aus auch einer katholischen Religionsgemeinschaft, aber eine byzantinisch-katholische. Das heißt, die gehört zu Rom, aber die hat mit der römischen Kirche hier überhaupt nichts zu tun. Ne? Eine ganz andere Tradition. Ne? Zum Beispiel die Priester dort können die heiraten und dann Priester werden. Später fand ich Karneval langweilig. Heute flüchtig aus Aachen in der Zeit von Karneval.
Auch das tun ja ganz, ganz viele. Trotzdem, Sie haben sich auch, das haben Sie in vielen Gedichten ausgedrückt, eine Zeit lang unbehaust gefühlt, zwischen beiden Sprachen ein bisschen hängend. Und es gibt ein Gedicht, was Sie darüber geschrieben haben, das heißt zweisprachig.
Ich wohne zwischen zwei Sprachen. Ich zerteile mich zwischen zwei Alphabeten. Ich verweile zwischen zwei Sprachen. Ein Schenkel hängt zwischen zwei Straßen. Der andere humpelt, fällt hin, steht wieder auf, wackelig.
Das klingt erstmal nach einem sehr unangenehmen Zustand. Hat der lange angedauert?
Ja, hat lange gedauert, weil am Anfang konnte ich in der deutschen Sprache noch nicht richtig mich ausdrücken, vor allem literarisch oder intellektuell wie in der arabischen Sprache. Aber die arabische Sprache war auch nicht da. Ich habe die überhaupt nicht benutzt. Ich musste auch alles auf Deutsch. Und ich lebte damals sehr stark mit den Deutschen. Ja, ich habe in den Deutschen immer gelebt. Und das habe ich auch vermisst, dass ich diese Sprache beherrschen kann, um mehr zu sagen, weil ich unheimlich viel zu sagen habe. Deswegen habe ich dieses Gedicht geschrieben, das ist so sehr alt, das Gedicht. Heute sehe ich die Sache anders.
Das stammt, glaube ich, von Ende der 80er Jahre, das heißt, seitdem ist eine Menge passiert. Sie sagen ja aber auch, Ihre Erinnerungen beflügeln Ihre Fantasie und Sie haben ja die Gabe, diese Fantasie in Ihren Erzählungen und Gedichten festzuhalten. Würden Sie sagen, Sie sind heute zu Hause in der Sprache der Literatur, die sich ja aus beiden Kulturen bei Ihnen auch zusammensetzt?
Ja, ich fühle mich in der deutschen Sprache zu Hause. Aber die deutsche Sprache ist nicht mehr fremd für mich, wie am Anfang ist. Gleichzeitig, die deutsche Sprache ist keine Muttersprache. Für mich ist es eine Sprache, wo ich Abstand zu ihr noch habe. Und das gibt mir die Möglichkeit, frei in dieser Sprache zu leben. Ich liebe diese Freiheit in der Sprache. Ich bin nicht verpflichtet. Die ist nicht heilig für mich wie die arabische Sprache. Und ich kann diese Sprache auch vergewaltigen, ohne bestraft zu werden. Aber vergewaltigen meine ich nicht im guten Sinn. Ich experimentiere in dieser
Sprache. Sie meinen das nicht im brutalen Sinn, sondern Sie spielen mit ihr.
Genau. Und ich erlaube mir, in der deutschen Sprache etwas anders zu sagen. Zum Beispiel einmal, ich spiele auch mit den Worten. Es gibt so den Begriff alternativ damals. Habe ich gesagt, das ist nicht alternativ, sondern das ist alternativ. So die Leute, die dann damals, es gab so diese Bewegung, alternative Bewegung. Ja. Und ich mache das gerne, weil diese Sprache erlaubt mir, mehr zu sagen. Ich muss auch sagen, in der deutschen Sprache kann man aus verschiedenen Worten zum Beispiel ein Wort herstellen. Das gibt es nur in der deutschen Sprache. Das ist in der arabischen Sprache unmöglich.
Dampfschifffahrtsgesellschaft, ja, Fahrkartenkontrolleur.
Aber auch in der arabischen Sprache ist es so, kann man nicht so abstrakt denken. In der Deutschsprache kann man abstrakt denken. Und wenn ich einen Begriff in der deutschen Sprache nehme und ich will das ins Arabische übersetzen, dann muss ich 3-4 Worte benutzen. Und das hat mir auch fasziniert in der deutschen Sprache. Deswegen habe ich gedacht, kann man wirklich nur in der deutschen Sprache Philosophie studieren?
Ja, Sie haben Ihre Erzählung Café Dunya so geschrieben, dass wir Leser mitgenommen werden in die orientalische Welt, auch im Schatten der Gasse. Ist mir das so gegangen? Da gibt es so viele kleine Szenen, von denen man auch denken kann, dass es Momente sind, die Sie so oder vielleicht anders erlebt haben. Fühlen Sie sich denn auch als eine Art Kulturvermittler, Brückenbauer, indem Sie eben den deutschen Lesern Ihre orientalische Welt zeigen?
Ja klar, ich versuche auch etwas aus meiner alten Welt hier darzustellen und ihnen zu sagen, okay, das ist, wo ich da gelebt habe, so haben wir gedacht, weil am Anfang hier war es so, dass die Leute keine Ahnung von Syrien hatten und oft mich gefragt, wo liegt Syrien, was ist Syrien, Damaskus, was ist das Hauptstadt von Syrien, haben wir nie gehört. Die Leute hatten wirklich keine Vorstellung, was Syrien ist. Und dann habe ich erzählt, immer die Leute, wenn wir Fäden gehabt haben, habe ich viel erzählt. Und deswegen habe ich unheimlich viele Freunde, auch in Aachen und woanders. Weil ich immer, wo ich bin, erzähle ich irgendwas. Und ich erzähle gerne. Vielleicht das ist auch was orientalisch auch. Und diese Welt war immer fasziniert. Meine Kindheit, es war eine schöne Kindheit eigentlich. Und ich habe viel mitbekommen. Weil bei uns zu Hause war immer das Haus voll. Meine Mutter hat immer, wenn sie gekocht hat, hat sie viel gekocht. Und wenn ich die gefragt habe, wofür kochst du so viel? Sie sagte, vielleicht kommt jemand vorbei. Und tatsächlich kam jemand vorbei und aß mit. So habe ich das Damaskus erlebt.
Wie Süleyman Taufik die Welt in Worte fasst, darüber unterhalten wir uns heute bei 2 nach 1. Süleyman Taufik ist zu Gast bei uns im 2 nach 1 Studio und Sie haben eben Süleyman Taufik erzählt, dass Ihre Mutter gerne so viel gekocht hat, in Erwartung von Gästen, ob sie kommen würden oder nicht. Meistens sind sie gekommen. Wie ist das heute bei Ihnen in Ihrem Familienhaushalt in Aachen? Haben Sie sowas mit übernommen? Also wird immer ein bisschen zu viel gekocht, weil Sie denken, na, vielleicht bringen die Kinder ja ein paar Freunde mit?
Tatsächlich ist es so. Ich koche auch zu Hause. Ich bin der Hauptkoch, meine Frau kocht auch, aber ich koche am meisten und ich koche immer zu viel, weil früher, als meine Kinder bei uns gelebt haben, in der Schule gingen, haben tatsächlich immer welche mitgebracht. Zum Beispiel Kinder, die weit weg wohnten und Nachmittag mussten die nochmal in der Schule und plötzlich kam meine Tochter rein und sagte, Papa, ich habe noch 3 mitgebracht. Ja, ja, kein Problem, setzt euch und dann haben die zum Essen bekommen. Und das ist wirklich bei mir. Ich mache das nicht einfach so mit Kopf, sondern automatisch passiert das.
Was gibt's denn mehr, den rheinischen Sauerbraten oder den Hummus und die syrischen Spezialitäten?
Es gibt alles eigentlich. Ich koche wirklich italienisch, auch deutsch. Ich koche aber viel auch syrisch, ja, aber auch asiatisch. Ich erfinde auch Gerichte und ich koche fast jeden Tag. Nur Fisch kocht meine Frau. Meine Frau hat sich auf Fisch spezialisiert. Sie kommt aus Hamburg und aus Bremen. Und meine Liebe zum Fisch habe ich von ihr bekommen. In Damaskus gab es kaum Fisch. Wir haben früher vielleicht 1-2 Mal im Jahr Fisch gekocht. Aber hier kochen wir viel Fisch und das macht meine Frau.
Machen Sie uns mal Appetit auf ein syrisches Gericht, was Sie besonders lieben und was Sie oder uns mit nach Damaskus nehmen würde.
Es gibt einen Salat, der im Libanon und Syrien sehr bekannt ist, heißt Tabbouleh. Das besteht aus Petersilien, Minze, Zwiebel, Tomaten, Olivenöl, Zitronen, Salz und Burgol. Sonst nichts. Und dieser Salat ist im Sommer erfrischend und unglaublich gut.
Dann haben Sie einen kleinen Trick, ein kleines Geheimnis, was Sie immer ranmachen, was es besonders macht, das Tabbouleh?
Ja, Zitrone und Olivenöl zum Schluss rein tun und ohne andere Gewürze. Es braucht keine Gewürze. Und wichtig ist Minze, keine Pfefferminz, und die Petersilien zu hacken und Zwiebel auch, viele Zwiebel zu hacken und dann alles vermischen zum Schluss.
Möglichst fein, glaube ich, ist auch
ja, sehr fein und zum Schluss alles vermischen, nicht vorher. Wenn serviert wird.
Wird gemacht, Herr Taufik, wird sofort ausprobiert. Welche Rolle spielt Süßkram bei Ihnen? Ich erinnere mich an Ihre Erzählung im Schatten der Gasse. Da ist Amer ein Beduine, der zum ersten Mal in die große Stadt kommt und der sich sofort verläuft, weil er so begeistert ist von diesen Köstlichkeiten, die überall auftauchen. Gebäck, Süßigkeiten, das spielt in Syrien eine große Rolle.
Ja, Süßigkeiten serviert man immer nur, wenn Freude da ist, wenn Feste ist. Beim Trauer zum Beispiel gibt es keine Süßigkeiten.
Also der Kuchen zur Beerdigungsfeier, den gäbe es nicht.
Im Gegenteil, das ist nicht gut, weil Süßigkeiten symbolisiert immer Freude. Und im Trauer gibt es keine Süßigkeiten. Deswegen ist Süßigkeiten dort, wird serviert, nur wenn Feierlichkeit gibt. Und die Süßigkeiten in Damaskus sind berühmt, sehr berühmt. Ja? Aber sind sehr schwer, ja? Mit viel Nüsse, Pistazien, Pinienkerne und auch Butter, nur mit Butter wird gemacht.
Guter Butter.
Ja.
Herr Taufik, Sie leben lange in Aachen, haben wir schon gesagt, und auch Aachen haben Sie ein Gedicht gewidmet und ich würde Sie bitten, es einmal zu lesen.
Aachen, in dieser Stadt lebe ich seit langem. Jeder Stein dort kennt mich. Ich liebe diese Stadt. Sie ist sehr europäisch. Brüssel, Paris, Köln, Amsterdam sind nicht weit.
Bis vor 2 Jahren hätte man noch gedacht, wie schön, ja, so ist es. Mittlerweile werden viele von unguten Gedanken beschlichen, wenn sie an den Zustand Europas denken und an den Umgang mit Flüchtlingen. Zerreißt es Ihnen nicht auch manchmal Ihr Herz, wenn Sie im Fernsehen sehen, wie Ihre syrischen Landsleute an den Grenzen festgehalten werden und unter welchen unwürdigen Bedingungen sie leben müssen?
Ja, doch, ich mache mir auch viel Sorgen. Aber auf anderer Seite muss ich sagen, die Deutschen hier waren einmalig, was ihre Hilfe zu den Syrern betrachtet. Und ich bin stolz, wirklich, als deutscher Syrer zu sein, wie die Deutschen hilfsbereit waren. Das ist einmalig für mich.
Sie haben ja schon gesagt, Sie haben einen Neffen aufgenommen auch. Haben Sie mehr Kontakt zu Flüchtlingen? Hat man Sie speziell in Aachen angesprochen, Sie als Dolmetscher angefragt oder als helfende Hand?
Ja, man hat mich viel gefragt, aber ich habe nicht so viel gemacht, weil ich wirklich keine Zeit habe. Aber ich habe 16 Mitglieder von meiner Familie in Aachen aufgenommen, auch bei uns zu Hause.
16?
Ja, bei uns zu Hause haben 5 Familienmitglieder mit kleinen Kindern 7 Monate gelebt. Das heißt, ich kenne diese Situation für die. Aber auch in Aachen, die Hilfsbereitschaft der Menschen war großartig. Deswegen gibt es Unterschied zwischen Politik und die Menschen hier. Und die Menschen in Deutschland waren großartig. Das hat mich wirklich gefreut und sehr berührt auch. Ja, wirklich, wie sie das gemacht haben. Welche Energie hatten die Menschen, um diesen Syrer zu helfen?
Das Schweigen der Sprache heißt einer ihrer ganz frühen Gedichtbände, Ende der 80er Jahre erschienen. Und da hat ein Gedicht meine Aufmerksamkeit erregt. Der Traum ist noch nicht ausgeträumt, denn da heißt es, früher hast du geträumt, in Europa zu leben. Heute träumst du, von Europa wegzugehen. Das sind ja Zeilen, die nehmen die Situation der Flüchtlinge heute vorweg. Vor welchem Hintergrund haben Sie das geschrieben?
Ich habe das geschrieben in der Situation, wo die politische Situation in Deutschland irgendwo anders geworden und hatte ich Angst eigentlich, dass etwas umkippt. Ich habe zu meinen Kindern früher gesagt, wenn etwas hier problematisch wird für euch, weil ihr halb Syrer, halb Deutscher seid, dann geht ihr nach Syrien. Dann ist dort, wird man euch aufnehmen. Und heute denke ich anders, ja.
Ja, das heißt, das ist etwas, was Sie auch betrifft. Indem Sie 1971 weggegangen sind, haben Sie ja auch die Armee vermeiden können. Ist das Ihren Brüdern auch gelungen oder war das ein Problem für die?
Ja, es gibt welche, die mussten Militärdienst absolvieren. Und Gott sei Dank, das war in der Zeit, wo noch kein Krieg war. Aber das war eine schwierige Zeit. Es ist nicht so einfach dort. 3 Jahre, manchen mussten die machen. Und 3 Jahre, das war eine lange Zeit im Leben von jungen Leuten. Die konnten nichts anderes machen, außer in der Armee zu leben. Aber für mich war von Anfang an, ich wollte nicht Soldat werden. Ich bin auch gegen Gewalt, gegen Krieg. Und ich befürworte nie Gewalt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ich kann streiten und muss Streit geben, muss Streitkultur geben, aber mit Worten. Und das tue ich auch.
Insofern werden Sie fassungslos stehen vor der brutalen Gewalt, die wir erleben in Syrien derzeit, und können nur zusammen hoffen, vielleicht Gedichte schreiben und an eine bessere Zukunft glauben. Suleyman Taufik, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Danke auch.
Das war 2 nach 1 mit dem Schriftsteller und Journalisten, Herausgeber und Übersetzer Suleyman Taufik. Ich bin Katrin Krämer und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.